Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Es war zwar eine kurze Woche, doch die hatte es in sich. Zuerst der Freispruch von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Die Strafe des Erstgerichts ist aufgehoben worden und somit null und nichtig. Sebastian Kurz ist ein freier Mann. Im OE24-TV-Interview fordert Kurz eine Änderung des Systems. Er sagt, alles in diesem Land wird aufgeblasen wie ein Luftballon. Dann gab es diese Woche die Präsentation der neuen Integrationsregeln und das Verbot von Kinderehen in Österreich. Warum eigentlich erst jetzt? Auch fordern die Politspitzen eine Neuordnung der Abschieberegeln, eine Art Neuvermessung der Menschenrechte. Es bleibt aber die Frage, muss es eigentlich bei der Mindestsicherung einen Unterschied zwischen Ausländern und Österreichern geben? Und in der Schweiz verschüttet ein Gletschersturz ein ganzes Dorf. Zerbröseln jetzt auch bei uns die Alpen. Und in Aachen in Deutschland erhielt EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen den Karlspreis. Sie fordert, Europa muss selbst über seine Zukunft entscheiden. Und zugleich heizt er in Budapest der FPÖ-Chef Herbert Kickl gemeinsam mit Orban beim Treffen der rechten Patrioten gegen Brüssel. Auch das gibt es. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße zum beliebten Wochenrückblick Ex-FPÖ-Politiker und Unternehmer Johann Godenus.
Schönen guten Abend.
Hallo. Ja, also wie gesagt, eine kurze Woche, aber viel ist geschehen in dieser Woche. Zuerst der Freispruch von Ex-Kanzler, der auch gleichzeitig fordert, die Justiz muss irgendwie neu geordnet werden, wenn das geht nicht, das Verfahren so lang dauern. Seines hat 4 Jahre gedauert. Die Falschaussage war vor 5 Jahren. Wie sehen Sie das?
Ja, die Woche hatte es sicherlich in sich, eine kurze Woche mit viel Sachen, die passiert sind. Der Freispruch von Sebastian Kurz ist natürlich bemerkenswert insofern, dass es eigentlich schon hätte in der ersten Instanz so kommen sollen, sage ich einmal. Weil wenn man den Gesamtkontext anschaut, und da in diesem Bezug sind auch alle Verfahren zu sehen und alle inkriminierten Aussagen bei solchen Verfahren, dann sieht man schon, dass er durchaus in einer Aussage vor dem Urschuss gesagt hat, ja, er war in die Bestellungen diverser Funktionen, Aufsichtsräte involviert, in manchen mehr, in manchen weniger. Das war natürlich verschiedenartig und vielschichtig und es gab auch viele Bestellungen, aber natürlich dazu gegeben, er war involviert, graduell unterschiedlich. Und genau das hat das zweitinstanzliche Gericht jetzt auch als Grundlage genommen für den Freispruch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das sage ich jetzt völlig wertfrei. Ja, ich bin jetzt weder ein großer Kurzfanatiker noch ein großer Kurzfeind. Wir haben ja auch einige Zeit lang parteimäßig miteinander zusammengearbeitet. Aber ich sage, das ist ein Urteil, ein Freispruch mit Hand und Fuß. Und rückblickend betrachtet gebe ich eben Sebastian Kurz auch in vielen Kritikpunkten recht. Ja, keine Frage. Weil natürlich seit dem berühmten Ibiza und der noch berühmteren anonymen Casino-Anzeige viel sich in Österreich getan hat. Das haben wir die letzten Woche auch öfter besprochen. Es gab mehrere Untersuchungsausschüsse, es gab eine Unmenge an strafrechtlichen Ermittlungen seitens der WKStA, die, wie ich schon erzählt habe, am Anfang gegen die FPÖ gelaufen sind und dann eigentlich großteils gegen die ÖVP. Es gab 2 Anklagen gegen Strache, aber auch 2 Freisprüche mittlerweile. Es gab eben jetzt diese Verurteilung gegen Kurz und diesen Freispruch. Und es gibt auch unzählige weitere Ermittlungen, aber auch ungleich viel mehr Einstellungen der Verfahren. Mittlerweile auch gegen meine Person und gegen viele andere, die in dieser Causa im weitesten Sinne beschuldigt waren. Und das stellt sich schon die Frage der Zweckmäßigkeit und auch der Kosten-Nutzen-Rechnung innerhalb dieser Ermittlungsinstitutionen der WKStA. Und was ich so mitbekommen habe, da ich ja eben auch immer Einblick hatte in die Akten dieser Verfahren, haben einige Staatsanwälte, die ermittelt haben, auch Oberstaatsanwälte, mittlerweile auch währenddessen, wie die sogenannten, ich nenne es nicht Tiere, ein sinkendes Schiff verlassen haben, eben auch die WKStA verlassen und haben eine Überstellung in andere Ermittlungsbehörden oder Richterschaften beantragt und wurden auch überstellt in andere Funktionen innerhalb der österreichischen Justiz. So als wären sie nach dem Motto, oi, jetzt haben wir es angezündelt, kommt nichts raus und wir schleichen uns lieber. Ja? Also ich werfe jetzt nicht jedem einzelnen Ermittler was Schlechtes vor. Ich habe viele gute Ermittler auch kennengelernt und viele, die auch das wirklich auch gewissenhaft und ergebnisoffen objektiv machen. Aber bei manchen hatte ich schon das Gefühl, dass sie wirklich beseelt waren von einem politischen Hass sogar, ja? Und dass im Hintergrund eine andere Agenda geführt wurde. Das muss man schon sagen.
Das heißt, Sie glauben auch, dass es am gescheitsten wäre, die WKStA aufzulösen in der Form?
Ich glaube, dass es um einige Institutionen oder rechtliche Systeme in Österreich und der gesamten EU, ja, aber ich rede jetzt von Österreich, geht das Ganze mal nach einiger Zeit. Und die WKStA gibt es, glaube ich, seit 17 Jahren, ich weiß nicht genau, oder sind es schon 20 Jahre, das kritisch zu durchleuchten und einmal einer Revision zu unterstellen. Es sollten auch diese Institutionen sehr genau geprüft werden, weil niemand ist sakrosankt. Und weil es immer heißt, die Justiz sollte nicht sollte unabhängig agieren können, richtig. Aber sie ist eben auch nicht kritikfrei. Im Gegenteil, sie sollte auch einer Kritik und einer Beurteilung und auch einer Nachbetrachtung unterzogen werden. Und das gilt, glaube ich, insbesondere für die WKStA, weil so viele Verfahren, die sie führt, die dann eingestellt werden, beziehungsweise dann auch Anklagen rauskommen, wo es dann Freisprüche gibt, auch das sollte mal vielleicht numerisch der Bevölkerung nach außen mal klar vorgerechnet werden. Dann wird man drauf kommen, dass da vieles vielleicht an Aufwand umsonst betrieben wird.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Vielleicht wird das wirklich komplett neu geordnet. Etwas, was in dieser Woche zumindest der Versuch ist, gestartet worden, neu zu ordnen, das ist Sozialhilfe neu. Das ist das eine. Und das andere, die völlige Umstrukturierung der Integration. Eigentlich läuft es ja seit 2015 so dahin, als wäre eigentlich nichts passiert. Jetzt plötzlich, Jahre später, sagt man, wir müssen die Integration neu ordnen und man präsentiert die neuen Regeln. Da heißt es, Integration heißt faire Chancen, aber auch klare Regeln. Menschen, die Teil der österreichischen Gesellschaft werden wollen, sollen Steuer zahlen, nicht Steuern kosten. Das sagen die Neos. Ja, aber bisher arbeitet fast keiner derer, die da neu angekommen sind. Verpflichtend wird bereits die Deutschkurse, die Grundregelkurse, dann die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und dieses verpflichtende Integrationsprogramm soll ab Tag 1 laufen. Warum dauert das eigentlich alles so lang?
Völlig berechtigte Frage, Herr Wendl. Das ist ja typisch österreichisch. Wir haben seit genau 10 Jahren, also 2015 hat es begonnen, eine extreme Asylkrise, die es ja vorher auch schon gab in Wirklichkeit. Da gab es ja schon genug Einzelfälle unter Anführungszeichen von Asylwerbern, Asylanten, die eben gezeigt haben, dass sie sich hier nicht einfügen wollen, beziehungsweise auch dann gezeigt haben, dass die Kritik, dass sie vielleicht hier nicht willkommen sind, richtig ist. Ja. Also das ist einmal eindeutig und wir haben seit 2015 ja ein immens höheres Problem durch die Menge der Leute, die hier hineingelassen wurden. Und das wiederhole ich jetzt auch zum öfteren Male. Die Leute, die kommen, denen kann man ja fast keinen Vorwurf machen, weil es hier ein System gibt, das den Leuten ja quasi die Einladung frei ausschickt. Und sagt, kommt alle her, kein Problem, ihr kriegt die Sozialleistung, ihr bekommt eine Gemeindewohnung, vor allem im roten Wien, wird alles gleich sofort in den Hintern geschoben, ihr bekommt die Familienbeihilfe. Jetzt haben wir das Beispiel, 9.000 Euro für die Familie in Wien. Und es gab schon davor ein Beispiel mit 5.000 Euro für eine Großfamilie. Das sind alles Sachen, die sprechen sich rum und die NGOs sind ja diejenigen, die genau diese Botschaften auch dann in Afghanistan oder in Syrien oder sonst wo platzieren und auch diese ganzen sehr gefährlichen und menschenunwürdigen Überfahrten übers Meer oder übers Festland, wie auch immer, nach Mitteleuropa oder nach Österreich, Deutschland, Schweden organisieren. Und ich sage jetzt eines ganz klar, es ist, finde ich, das ganze Asylsystem, das wir hier in Österreich vor allem, aber in Mitteleuropa erleben, eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die man sich vorstellen kann. Da wird nämlich unter dem Vorwand der Menschlichkeit eigentlich ein völlig unmenschliches System aufrechterhalten, das auch eigentlich nicht überdacht und nachjustiert wird, weil die Leute hergelockt werden mit großen Versprechungen, die wir oftmals nicht halten können noch dazu. Sie werden übers Mittelmeer gelockt, da gehen manche unter. Aber wer ist schuld? Die Schlepper, die NGOs, das sind die linken Vögel, die unter der Vorwand der Menschlichkeit ein Geschäft machen mit den Leid der Menschen. Die machen ein Geschäft damit. Egal, ob die Leute untergehen oder nicht, sie machen ein Geschäft damit. Und die zweiten Leidtragenden sind die Menschen, die hier leben. Wie kommen die dazu, dass sie dann plötzlich erst einmal im häufigsten Maße mittlerweile niedergemessert werden, niedergestochen werden, vergewaltigt werden, massenvergewaltigt werden. Nummer eins, die ganzen Straftaten, die sich sichtlich erhöht haben seit 2015, die vorher schon da waren, aber jetzt exponentiell gestiegen sind. Erstens mal das, wie kommt denn ein Einheimischer oder auch ein gut integrierter Zuwanderer, der seit vielen Jahren hier ist, dazu, sich sowas gefallen lassen zu müssen? Das ist eine politische Vergewaltigung, die hier passiert ist und weiterhin passiert. Und zweitens, wie kommt ein Einheimischer oder ein gut integrierter Zuwanderer dazu, sich anschauen zu müssen, dass eine Familie umgeschaut 9.000 Euro überwiesen bekommt, fürs Nichtstun. Ja? Und dann nicht mal überprüft wird, sind die Kinder die eigenen überhaupt, weil der Missbrauch ist ja auch da, das ist ja das Nächste. Es gibt eine Einheit jetzt im BMI, Untersuchung von Sozialmissbrauch, das haben übrigens wir Freiheitliche unter meiner Ägide, kann mich erinnern, angeregt, das wurde Gott sei Dank umgesetzt, dass solche Fälle untersucht werden, aber noch viel zu wenig, weil das Sozialsystem extrem missbraucht wird. Und das Ganze ist in meinen Augen wirklich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit an sich, nämlich betrifft alle. Die Flüchtlinge, denen wird was vorgespielt, wenn sie echte Flüchtlinge sind, egal ob sie jetzt echte sind oder nicht, meistens sind das eh nicht, aber ihnen wird vorgespielt, sie können kommen. Und es fließt ja Milch und Honig. Und dann die Einheimischen, die darunter leiden müssen, nämlich körperlich, aber auch steuertechnisch und finanziell. Und das Ganze ist in meinen Augen ein Punkt, der gehört angesetzt. Da sollte sich ganz Europa, die da oben in Brüssel schwimmen in den Nudelsuppen, das wissen wir eh, überlegen, ob wir nicht Asylzentren außerhalb Europas menschenwürdig einrichten, damit diese Menschen auch ein Fortkommen haben.
Gut, das diskutieren wir auch schon seit Jahren.
Ja, richtig, das ist genau der Punkt.
Genauso wie Außengrenzenschutz.
Und diese drei Parteien, die eh nichts weiterbringen können, diese kleinen Schräubchen, die sie jetzt drehen, und das Asylsystem weiterhin missbrauchen zu einem Zuwanderungs- und Integrationssystem, ist eigentlich vollkommen falsch. Weil Asylrecht ist ein Schutzrecht auf Zeit und kein Tor zur Integration oder zur Staatsbürgerschaft. Das sollte es nicht sein. Wird aber von diesen linken Parteien völlig missbraucht und die ÖVP spielt da leider vollkommen mit.
Das heißt, es braucht auch eine Neuordnung der sogenannten Abschieberegeln.
Absolut. Außengrenzenschutz, Abschiebung, Abschieberegeln und sich auch überlegen und eine Umsetzung anzudenken, Asylzentren menschenwürdig in der Nähe von Konfliktherden der Welt, wo die ganzen Menschen jetzt tausende Kilometer nach Österreich kommen müssen, warum nicht 200 Kilometer in der Nähe und dann bewacht von diversen, und zwar damit sie nicht weiter verfolgt werden, von diversen UNO-Behörden zum Beispiel.
Ja, und dann bleibt auch die Frage, muss die Mindestsicherung eigentlich nicht irgendwann einmal komplett neu überdacht werden? Ein Unterschied zwischen eben Asylwerbern und österreichischen
Mindestsicherung? Absolut. Ich sage, das Recht geht vom Volk aus, gemeint ist das Staatsvolk, die Staatsbürger, und das muss einen Unterschied geben zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern. Das ist eine Sache, die eigentlich jeder Mensch mit Hausverstand vollkommen so sehen wird und auch so sieht. Und so irgendwelche linke Vögel, die von Globalisten beeindruckt und beeinflusst werden, anscheinend anders sehen. Aber das kann es nicht sein. Genau das gilt es zurückzudrängen. Auch das ist ein Bestandteil meines starken Vorwurfs Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ja, Integration ist eine sogenannte Bringschuld, heißt es. Und diese Woche wurde auch das Eherecht neu geregelt. Das heißt also, Kinderehen, sogenannte, und Ehen unter Cousins und Cousinen werden verboten. Ein 16-jähriges Mädchen gehört auf die Schulbank, heißt es darin, nicht ins Standesamt wie bisher. Das begrüßen Sie natürlich naturgemäß auch.
Ja. Da haben wir wieder dasselbe Problem wie bei der Asylsache an sich, nur dauert es da länger. Ich kann mich erinnern, wie ich in den Wiener Landtag gewählt wurde vor 20 Jahren, war ich zuständig für Jugend und Bildung und Kinder in Wien. Also das war mein Ausschuss, den ich betreut habe als junger, freiheitlicher Landtagsabgeordneter. Und wir haben einmal im Jahr den Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft bekommen. Sehr interessant. Das ist eine Institution der Stadt Wien, sagen wir rund 100 Seiten. Und da gab es plötzlich ein Kapitel, das war völlig vorher unbekannt, Zwangsehen in Wien. Das gibt es ja nicht, schon fangen an zu lesen. medial auch völlig unterbelichtet, fangen zu lesen, da gab es schon die wissenschaftlichen Ausdrücke, das glaubt man, Export-Ehen und Import-Ehen. Das war vor ungefähr 19, 18 Jahren. Den haben wir weitergelesen, ein Phänomen in Wien schon, in der Zuwanderergesellschaft, als junge Frauen unter 18 zwangsverheiratet werden. Die Import-Ehen sind die, wo eben eine junge Frau vielleicht importiert wird. Das ist alles absurd, wenn man sowas hört und lesen muss. Aber das hat schon die Stadt Wien eigentlich in diesem Untergremium Kinder- und Jugendanwaltschaft behandelt. Und dann gibt es die Export-Ehen, dass hier eine junge Frau plötzlich herausgerissen wird aus dem Familienverband, aber die Familie beschließt sie und bestimmt sie und zurück zum Beispiel nach Ostanatolien gebracht wird. Ja. Und das ist alles schon wissenschaftlich aufgearbeitet von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, die eigentlich von der ESP, also sprich Rotes Wien, eine Institution ist, die das, sage ich mal, anfänglich gut aufgearbeitet hat. Ich habe natürlich eingehakt, weil ich da habe das medial aufbereitet, habe das in den Landtag gebracht, in den Gemeinderat gebracht. Und dann war das Thema plötzlich die nächsten Jahre nicht mehr im Bericht drinnen, weil da hat sich anscheinend die SPÖ ein Eigentor geschossen. Aber es war gut, dass es einmal rausgekommen ist. Ja? Und das war vor 20 Jahren rund. Und das ist eben schon, das war eine Zeit her, wie das jetzt begonnen zu behandeln. Mal schauen, ob das Ganze Früchte trägt. Ich zweifle daran, weil diese drei Parteien sich in den gravierenden Fragen ja im Endeffekt nie einig werden können.
Ja, die Justizministerin Anders Sporer sagt, wir setzen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem modernen Eherecht. Also, ja, Sie hören, etwas, in 20 etwas Jahren ist das diskutiert worden. Ja, und es gab ja auch viele Dinge, die international passiert sind. Völlig mit großem Staunen haben wir in die Schweiz geschaut. Da verschüttet ein Gletschersturz ein ganzes Dorf. Sie haben da sicher auch diese imposanten Bilder gesehen von diesem Gletscherabbruch, oder?
Habe ich gesehen. Natürlich ist es tragisch und man kann nur froh sein, dass nicht mehr Leute zu Schaden oder ums Leben gekommen sind. Aber natürlich, wenn eine Ortschaft verschüttet wird, ist es einmal an sich schlimm genug. Und diese malerische, schöne Schweizer Landschaft natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Tragischer Fall, keine Frage. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder die Klimafanatiker geben, die sagen, jeder einzelne Kuhfurz oder Autofahrer ist schuld daran. So sehe ich das nicht, weil der Klimawandel, den wird es immer geben. Und dass Sachen sich jetzt auch verändern in der Struktur oder Erosion von Landschaften, liegt leider in der Natur der Dinge, beziehungsweise hätte vielleicht auch da und dort verhindert werden können. Das weiß ich jetzt im konkreten Fall nicht. Aber ich sage nur eins, wenn jetzt die ganzen Klimatheologen wieder kommen und sagen, wir müssen das Autofahren verbieten, oder sollten die Kühe schlachten, weil sie zu viel furzen, dann sage ich nur, bitte hört den Spinner nicht zu.
Ja, aber trotzdem muss dazu gesagt werden, und das ist Fakt, also an die 10 Grad im Durchschnitt ist es wärmer geworden, wenngleich wir das jetzt diesen Mai nicht so gespürt haben. Ja. Und die Frage, die sich bei uns eben stellt, zerbröseln jetzt auch bei uns die Alpen. Wir haben ja 8 Gletscher. Wir können das jetzt nicht beantworten. Und eine zweite Geschichte gab es diese Woche. Das ist einzuordnen ins Kuriositätenkabinett, glaube ich. Hat die französische Grande Dame Brigitte Macron ihren Ehemann Emmanuel beim Staatsbesuch in Vietnam jetzt eine aufgelegt oder nicht?
Ja. Die Frage ist, was aufgelegt? Ne? Da gibt es verschiedenste. Das kann man so oder so sehen. Man hat da im Fernsehen nette, interessante Bilder gesehen, nämlich die Tür ging anscheinend zu früh auf, nicht wahr? Und dann kam es plötzlich diese Hand mit rot, also man hat gesehen, einen roten Ärmel noch und später kommt die Begleitperson, ich sage Person absichtlich von Macron, hinaus aus dem Flieger und zwar rot angezogen. Also es scheint, es wird wohl, der Steward wird es nicht gewesen sein, nicht wahr? Oder Stewardess auch nicht. Aber ich kann nur sagen, die Frau Macron hat einen rechten Haken wie ein Mann. Nicht schlecht.
Ja, cool.
Nicht schlecht, wie ein Mann.
Ja, es war der Aufreger der Woche medial. Und dann noch ein Thema müssen wir ansprechen. In Aachen hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Karlspreis bekommen in Österreich, was, glaube ich, Franz Wanitzki hat ihn einmal bekommen. Sie fordert, dass Europa muss selbst über seine Zukunft entscheiden und sich praktisch neu erfinden. Das war die Kernaussage ihrer Rede. Und zeitgleich heizt in Budapest FPÖ-Chef Herbert Kickl gemeinsam mit Orban beim Treffen der rechten Patrioten wieder heftig gegen Brüssel. Ja, Naja, also, was passiert da eigentlich beim Treffen der Patrioten in Budapest?
Das ist eine Organisation, die seit Jahren existiert und jetzt auch immer öfter in Europa zu Gast ist und wo sich eben patriotische, rechtskonservative Kräfte, Politiker, egal ob Regierung oder Opposition, treffen und über die Zukunft nicht nur Europas, aber jetzt im speziellen Europas diskutieren. Eine gute Sache. Wenn die Frau von der Leyen sagt, Europa soll sich neu erfinden, dann müsste sie jetzt nach Budapest fliegen und sich dort in die, nicht nur letzte Reihe, vielleicht kommt sie jetzt in die vorletzte Reihe setzen und zuhören, wie es richtig geht. Ja. Weil da würde ich mal sagen, passiert genau das an Argumenten, was Europa braucht, nämlich eine Rückbesinnung auf das, was Europa ist, ein föderaler Kontinent, wo auch die Kompetenzen aus Brüssel wieder großteils zurückgelegt werden sollten, wo sie hingehören, nämlich in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ich kann mich erinnern, wie Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Gut, wurde das mit einer qualifizierten Mehrheit angenommen. Aber was dann nachher in der EU passiert ist, darüber wurde nachher nicht mehr abgestimmt in Österreich. Also eigentlich war es ein Putsch einer Elite von oben. Weil zu dem Zeitpunkt wurde zwar zugestimmt, aber die Europäische Union hat sich ja weiterentwickelt und die österreichische Bevölkerung wurde nicht mehr gefragt zu jedem einzelnen großen Vertiefungsschritt der Europäischen Union. Und auch da sollte man vielleicht ansetzen, dass man all das wieder überdenkt, wo Europa eigentlich hin wollte, oder die EU eigentlich hin wollte, in eine starke Wirtschaftsvereinigung. Das ist nämlich wichtig. Ja. Es braucht eine starke Wirtschaftsvereinigung, um natürlich auch den Blöcken USA und China gleichwertig gegenübertreten zu können. Aber diese Vertiefung der Politisierung und auch teilweise eine völlig woken Fehlentwicklung, die aus Brüssel kommt, da gilt es entschieden entgegenzuwirken. Und dazu gilt auch so ein Treffen in Budapest seitens der rechtskonservativen Parteien. Und es ist gut so, dass die FPÖ mit Herbert Kickl, Harald Wilimski und vielen anderen Vertretern da dabei ist und auch eine starke Stimme erhebt.
Ja, also Wilimski war dort, auch Alice Weidel von der AfD ist dort gewesen. Nicht angereist ist Marine Le Pen aus Frankreich. Mhm. Und vor 2 Jahren, glaube ich, hat dieses Treffen in Washington stattgefunden. Eigentlich ging es ja überhaupt auch von Amerika aus, ja, diese Bewegung. Deswegen waren die ersten Grußworte, die Orban beim Treffen der rechten Patrioten gerichtet hat, nicht in Richtung Brüssel, sondern in Richtung Donald Trump nach Washington, der ja diese Woche eher nicht mit großer Freundschaft an Europa überzeugt, sondern eher mit völlig verrückten täglich neuen Anordnungen, oder?
Ja, also er überrascht schon, gebe ich zu, mit sehr kurz unterschiedlichen Zeitfristen, mit teilweise diametralen Zollerhöhungen oder wieder Senkungen, das stimmt. Aber ich denke, dem liegt schon ein Plan zugrunde, der sich mittel- und langfristig schon niederschlagen wird im positiven Sinne. Und van der Leyen und alle anderen können auch froh sein, dass Europa jetzt wirklich die Möglichkeit bekommt, nämlich zum ersten Mal, und auch das will Trump anscheinend, sich von dieser Abhängigkeit der USA zu emanzipieren. Das ist eigentlich das, was wir auch immer wollten, nicht wahr? Und die van der Leyen sagt jetzt quasi auch zum ersten Mal, dass Europa einen eigenen Weg einschlagen sollte. Vielleicht nicht den sie will, aber vielleicht den der in Budapest diskutiert wird. Aber das sind alles Sachen, die man auch so sehen sollte, dass Europa jetzt die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten und von dieser transatlantischen Abhängigkeit, das war ja keine Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern es war mehr eine Abhängigkeit, eine Unterwerfung, sich endlich lösen kann. Also insofern ist es ja positiv zu sehen.
Ja, also viel passiert ja diese Woche. Es gab dann noch den SPÖ-Chef und Kulturminister Babler, der JJ verteidigt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich danke vielmals,
Jürgen Renius,
für diesen wirklich sehr aufschlussreichen Wochenrückblick und schönen Abend noch.